Ein Kind aus Belfast, geboren um berühmt zu sein, Angela Ferkel. Zwischen Blitzlicht und Fein, stark am Glas, die Paparazzis folgen dir im Redemaß. Du tanzt wie ein Star hier, Angela Ferkel, schalala. Angela Ferkel, schalala. Eine Show jeden Tag.
Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, es ist wieder Astrakulada-Zeit. Wir befinden uns in der Hebebühne. Ich, Hauke Horreis, Daniel Hüttmann auf der anderen Seite. Wir haben Folge 220 am
27.06. Hauke Horreis hat seine Podcast-Stimme aufgesetzt. Das finde ich immer wahnsinnig gut. Schönen guten Tag.
Ja, ich habe meine Podcast-Stimme aufgelegt und ich habe gestern auch wahnsinnig viel Lob für meine Stimme bekommen. Und zwar von der Tourproduktion, die zusammen Toast Hawaii in der Fabrik veranstaltet haben mit mir. Mhm. Und der Tim, der ist zu mir gegangen und meinte so, ey, so wie du, also deine Stimme benutzt, du könntest auch einen Podcast machen.
Hast du wenigstens vorher gesagt, du hast einen?
Ja, ich habe aber gesagt, dass er ziemlich unerfolgreich ist, weil wer 220 Folgen macht und noch nicht angekommen ist mit Gästen wie Guido Maria Kretschmer und Micky Beisenherz.
Micky Beisenherz geht an jede Gießkanne, wenn er eingeladen wird.
Der ist aber so sympathisch. Der ist so sympathisch, der. Ja, ja. Der kann so Sachen erzählen, du. Da hat sich das Weißweinpublikum ganz hart auf den Schenkel geklopft und sehr, sehr laut gelacht.
Das ist schön.
Hast du auch oh Gott. Jetzt fällt mir gerade erst auf, wie fertig du aussiehst. Ja. War ein langes Wochenende, oder?
War ein langes Wochenende. Wir hatten Donnerstag Bielefeld, wir hatten Freitag Southside, wir hatten Samstag Off-Day in Soltau, der unglaublich schön war. Und Sonntag hatten wir Hurricane. Und ich bin ein bisschen müde, aber es war ein wunderbares, tolles Wochenende. Southside, es hat gepisst wie Sau. Also wirklich, also es war absurd. Es war trotzdem absurd voll von der Bühne, was voll schön war. Und Hurricane hat dann Sonntag nochmal alles irgendwie weggerissen. Wir hatten 20 Minuten vor Stage dann auch Einlassstopp an der roten Bühne. Da kam hinten halt keiner mehr rein. Das war einfach ein Meer an Menschen, die alle bei dem Song Rollator, weißt du, so Hip-Hop-mäßig ihre Hände, weißt du, immer so nach vorne, nach hinten. Und das sah einfach aus wie so eine Welle bis komplett irgendwo zum Sonnenuntergang. Also war völlig, völlig irre. Das war richtig gut. Was auch richtig gut war, war Jens erste Ansage auf dem Hurricane nach dem Intro. Ey, Highfield! Und wir stehen da an der Bühne und denken so, okay. Und dann hat Steffi erstmal einen Zettel gemacht, hat da Hurricane draufgeschrieben, ist auf die Bühne gegangen, hat ihr das gezeigt, hat das dann vorne an den Mikrofonständer geklebt. Und da war Jen etwas, sagen wir mal so, raus aus dem Ganzen. Ein bisschen haarig.
Aber alle waren da.
Ey, es war
alle waren da. Ich habe das in den Instagram-Stories gesehen. Ja. Alle waren da. Alle wurden durchgeregnet. Hast du diese ganzen Instagram-Stories gesehen von diesen Menschen, die traurig in ihren Zelten gesessen haben und in die Kamera geweint haben und gesagt haben,
weil es geregnet hat.
Es regnet.
Ja, aber es hat ja auf den Hölken nur an einem Tag geregnet. Dann zwar ein bisschen dolle so, aber danach hatten die ja gutes Wetter. So, auf dem Southside hat es einfach zwei Tage komplett durchgepisst. Die waren scheiße drauf. Also eigentlich nicht, die waren voll gut drauf, die hatten voll Bock, aber deren Zelle sahen richtig scheiße aus auf jeden Fall.
Cool. Und da ich ein bisschen müde bin und du ein bisschen müde bist, weil wir ein sehr langes Wochenende haben werden, haben wir uns heute einen Podcast-Gast eingeladen.
Das ist richtig.
Und ich darf auf der Gastseite, auf unserer Gäste-Couch, Mila Nebel begrüßen.
Ja,
hallo. A.K.A. The Angela Ferkel.
Ja, das bin ich. Angela Ferkel.
Jetzt musst du fragen, wieso aka The Angela Ferkel, Daniel.
Als hätte ich es nicht sowieso gemacht, aber mal ganz abgesehen. Angela Ferkel, warum? Also finde ich erstmal gut.
Künstlername für meinen Drag-Charakter, Angela Ferkel.
Ah.
Ja, nach einer sehr betrunkenen Nacht habe ich mich für den Namen entschieden und bin ihm bis jetzt nicht mehr losgeworden. Ich habe vieles versucht, aber er ist dran geblieben.
Ich finde das richtig gut. Angela Ferkel ist das Beste, was ich seit sehr, sehr langer Zeit gehört habe.
Ist auch ein geiles T-Shirt-Motiv.
Oh, das ist mega. Alter, du kannst einen Ferkel nehmen mit dem Gesicht von Angela Merkel.
Ja. Oder Angela Merkel mit dem Gesicht eines Ferkels.
Ja. Oh, ja. Aber ich finde, dann könnte man noch so mein Gesicht darin mit reinmorphen, mit AI.
Mhm.
Und dann wird es noch umso besser.
Stimmt.
Also mein Make-up auf Angela Merkel, auf einem Ferkel.
Finde ich gut.
Oder Angela Merkel reitet auf einem Ferkel mit meinem Gesicht.
Oh, das ist auch richtig gut.
Und bitte?
Dann, und dann so ein richtig geiles Comic-Ferkel halt, weißt du, wie man das halt so kennt.
Ah, du hast gesagt, du meinst für deine Drag-Performance.
Für meinen Drag-Charakter.
Was, wie Drag-Charakter? Meine Mutter sitzt jetzt vom Podcast und sagt, Drag was? Und vielleicht hat sie das irgendwie mal aus den 80ern, Drag Racing? Was ist Drag? Was bedeutet Drag?
Drag. Drag ist eigentlich ein Überbegriff für queere Performance-Kunst oder auch einfach für Ausleben von queeren Charakteren. Also ich weiß nicht, die Älteren, guck jetzt mal Hauke dabei an.
Danke.
Kennen vielleicht noch Olivia Jones. Dass
Daniel viel älter ist als ich.
Ja, aber Daniel kenne ich noch nicht so gut, da traue ich mich noch nicht. dann gucke ich jetzt auch Daniel an. Also zum Beispiel ist vielleicht für viele Olivia Jones ein Begriff. Und es geht im Endeffekt darum, sich in eine andere Person zu verwandeln mit möglichst viel Aufwand, Kostümen und dann irgendwie auf der Bühne irgendwas zu performen, irgendwas zu machen. Also ich tue einfach so, als ob ich singen würde, weil ich nicht singen kann und versuche zu tanzen. Und es hat schon ein paar Leute unterhalten, die ich so getroffen habe und macht auf jeden Fall viel Spaß. Und da ist es so gang und gäbe, dass man sich irgendwie einen neuen Namen sucht und irgendwie, gerade in Deutschland, hat es oft damit zu tun, dass man sich irgendwie was Lustiges sucht, was so ein bisschen auf die eigene Kunst anspielt. Bei Angela Ferkel muss ich sagen, dass ich das jetzt noch nicht so auf der Bühne ausgelebt habe, also jedenfalls den Angela-Teil. Das Ferkel ist natürlich immer mit dabei, aber
nur der Angela-Teil
noch nicht. Nur der Angela-Teil, der fehlt noch. Aber ich kann mir ja noch so einen schönen Hosenanzug kaufen vielleicht oder so Wanderklamotten.
Stimmt, so Wanderklamotten.
Also diese Bilder, wie Angela Merkel wandert, haben, glaube ich, mein Leben verändert.
Ist der Hammer, oder?
Ja, ey. Ich finde das unfassbar geil.
Ihr habt Angela Merkel beim Wandern gesehen?
Ja, es gibt tausend Bilder, die wandert ja. Die ist eine
Wandermaus.
Eine richtige Wandermaus.
Das habe ich noch nie gesehen.
Und die ist so top ausgestattet. Ich meine, das sieht unfassbar komisch aus. Also nicht nur bei ihr, es sieht immer unfassbar komisch aus, wenn so Wandermenschen so Wandersachen anhaben.
Die hat so beige Dreiviertelhosen dann an, mit so Taschen, wo man nichts reintut an den Seiten. So ein Rucksack, wo man schon denkt, da kommt gleich dieser Trinkschlauch raus. Ja. Und dann läuft sie da mit ihrem Mann, ich habe vergessen, wie der heißt. Der ist auch Physiker, glaube ich.
Ja.
Und der sieht wirklich aus wie so ein grauer Backstein auf zwei Beinen. Und dann wandern die da zusammen durch, ich weiß nicht, wo wohnt die? Irgendwo in Brandenburg, ne?
Ja.
Da, wo die Gurken herkommen.
Spreewald.
Spreewald.
Ja, genau.
Ich dachte, sie ist nach Hamburg gezogen, hat hier so eine Hamburg-Residenz.
Nee, die wollte doch nach Hamburg wieder zurückziehen. Ich glaube doch nicht, dass sie
Die Gurken haben sie da gehalten.
Die Gurken haben sie da gehalten. Ja. Wie ist dein persönliches Verhältnis zu Angela Merkel?
Intensiv.
Intensiv.
Also wir sind natürlich extrem gut befreundet, ist ja klar.
Wann hat sie das letzte Mal angerufen?
Oh, heute Morgen direkt. Ich habe ihr gesagt, ich gehe in einen Podcast. Und dann hat sie mich angerufen, die Maus, und hat mir noch ein paar Tipps gegeben. Die ist ja Medienprofi.
Ich habe im Nebensatz irgendwann mal bei dir gehört, Mila, dass du so gesagt hast, ich möchte gerne berühmt werden.
Ja, das ist mein lebenslanger Traum. Schon als ich sehr, sehr klein war, war mir sehr klar, dass ganz früher wollte ich Bulle werden. Das habe ich dann irgendwie relativ schnell mit einem politischen Gewissen und den eigenen Erfahrungen mit der Polizei abgestellt. Und dann war mir irgendwie klar, dass ich eigentlich gar nicht so richtig einen richtigen Beruf machen möchte. Ich hatte immer nicht so einen Plan. Ich wusste immer nur, ich möchte sehr viel Aufmerksamkeit. Ich möchte unbedingt berühmt werden. Dann habe ich in der zweiten Klasse als Wunschberuf Superstar aufgeschrieben. Ganz lange dachte ich, es wird eine Gesangskarriere. Das hat sich dann sehr schnell widerlegt, als mir mehrmals von meinem Musiklehrer gesagt wurde, dass das wohl nicht so aussichtsreich ist. Aber ja, also das ist auch immer noch für mich so ein Ding. Ich weiß auch, also so, es ist natürlich nicht ganz leicht, talentfrei berühmt zu werden, aber ich habe da noch ein paar Ideen so in der Hinterhand.
Also ich möchte das erstmal revidieren. Es ist wohl sehr, sehr leicht, talentfrei berühmt zu werden. In der heutigen Zeit kann das ja.
Ich gucke alle Trash-Formate, Alter. Das ist das Einfachste der Welt.
Ja,
wirklich. Aber wir sprechen nicht über dieses berühmt.
Nee, ich möchte eben nicht so, ich habe 200.000 zugekaufte FollowerInnen auf Instagram und weiß ich nicht, setze mich dann irgendwie ins Dschungelcamp und werde von Sonja Zietlow da irgendwie moderiert. Nee, ich brauche da schon mehr. Also so, wenn dann richtig. Ich möchte so nicht mehr in Rewe gehen können, ohne dass mir Paparazzis folgen. Und ich gehe sehr gerne in Rewe, aber leider bis jetzt ohne Paparazzis.
Und was ich als zweites revidieren möchte, ich finde jetzt alleine schon im Gespräch, du hast eine wundervolle Klangfarbe, du hast eine wundervolle Gesprächsstimme. Da kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass du nicht singen kannst.
Naja, also mir wurde schon häufiger gesagt, dass meine Stimme ganz angenehm ist, finde ich auch toll. Aber das mit dem Töne treffen ist dann meistens so das, wo es ein Problem wird. Vielleicht würde auch Gesangsunterricht da nochmal was verändern, aber Also.
Aber wie jetzt ätzend ist es eigentlich, dass dann so ein älterer Mann einem Kind in der zweiten Klasse, hast du gesagt?
Ja, eigentlich zweite, immer, dritte Klasse. Also zweite bis 13. Klasse wurde mir das gesagt.
Dass er immer jemand sagt, du möchtest etwas gerne, aber ich sehe da keine Möglichkeiten, du kannst das nicht. Also in diesem, du bist ja noch klein, du bist ja noch in einer Stimme, also gerade in der Stimme bist du ja noch formbar. Meine Gesangslehrerin hat immer früher gesagt, 20% ist Talent, der Rest ist harte Arbeit. So. Und es gibt ja so viele Menschen, die mit ihrem Talent halt nichts machen, und es gibt so viele Menschen, die halt hart daran arbeiten, aber ein Kind schon vorher irgendwie in der zweiten, dritten, vierten Klasse mit dem, da sehe ich aber ganz schwarz deine Stimme, ich glaube, du sollst lieber stricken. Finde ich ganz, ganz schwierig.
Aber ich glaube, das ist oft so, dass tatsächlich auch Musiklehrer, also ich rede mal jetzt nur von Männern, weil ich hatte nur Musiklehrererfahrung, dass die ja auch selber dann nicht die harte Arbeit reinstecken wollen. Die suchen sich die Leute mit Talent, weil es ja auch leichter für die, ne? Also dann müssen die ja nicht so viel trainieren.
Ich glaube auch nicht, dass Musiklehrer so die geilsten musikalischen, also klar, also die sind nicht ohne Grund Musiklehrer geworden, aber ich glaube nicht, dass die halt jetzt so High-Class-mäßig irgendwas machen können.
Ja gut, wenn ich jetzt richtig viel Talent hätte und ich habe eine super Stimme, wäre ich ja nicht Musiklehrer.
Ja, genau, so nämlich, ja.
Es ist einfach nichts geworden. Zusammen.
Es ist nichts es geworden.
Stattdessen, man erzählt man von der alten Zeit damals in den 80ern, wie man unterwegs gewesen ist für 3 Tage auf Sylt, auf Wangeoge und dann vielleicht noch einen netten Straßengig in Kiel. Und dann war es das mit der Show und dass der Manager sich dann irgendwie mit dem Einnahmen verpisst hat und dann hat man gesagt, nee, war nix. Und dann hat man dann doch auf Lehramt.
Ja.
So die Träume, also. die Träume in den Akustikunterricht.
Ja, und jetzt verkaufe ich meinen Körper einfach für queere Kunst. Finde ich auch nicht schlecht. Und, sorry, hier war gerade so ein Hintergrundgeräusch.
Also, wenn ihr euch fragt, was ja die ganze Zeit manchmal so rein und raus läuft, und man hört so leichtes Rascheln, Fegen,
das
oder. Das ist unsere Hausratte, Max.
Ja, ja, der Name jetzt nicht gesagt, rein. Okay.
Und dann holt ihr den Wischer raus.
Und wischt nochmal. Nee, macht mal weiter euren Podcast. Ich wische hier nur ein bisschen. Also ich hoffe, das stört euch nicht.
Vielleicht können wir ihm noch so eine Perücke kaufen, so eine Hausfrauenperücke. Und dann so ein schönes, wie so in den 60er
Jahren. Oh ja, so ein Mantel noch hier, so ein Schnürding.
Eine Schürze.
Ja.
Ich hatte am Samstag auch eine Perücke auf. Und ich hatte. Warum?
Ja.
Warum? Ich hatte am Samstag auch eine Perücke auf und ich hatte sogar ein Paillettenkleid an.
Ja, das sah sehr toll aus.
Das sah sehr toll. Ich habe nämlich einen Videodreh gehabt, da war Mila nämlich auch mit dabei.
Ja.
Und sie hat mich ein bisschen beraten. Und ich habe aber vorher gefragt, bevor ich, weil ich halt vorher schon die Idee hatte für die neue Single könnte man sagen, habe ich dort Drag betrieben?
Ja, kann man sagen. Im Endeffekt schon, ja.
Wie hieß mein KünstlerInnenname nochmal?
Henriette Fickschnell. Also das Fickschnell habe ich dazu gedichtet. Ich weiß, irgendwie kam das bei niemand anderem so gut an, aber ich bin immer noch überzeugt.
Ich bin auch überzeugt. Ich weiß jetzt nicht, was meine Familie sagen würde. Meine Großmutter hieß Henriette.
Und Fickschnell auch, ne? Also wir haben dich einfach nach deiner Großmutter benannt. Da mussten wir gar nichts mehr ändern. Einmal ein Foto vom Grabstein gesehen und dann war der Name da.
Hier ruht Henriette Fickschnell. Geborene Horace.
Schnell am Glas.
Schnell am Glas, ja.
Nicht nur am Glas. So.
Ja, ne? Also, irgendwo komme ich ja her, ne?
Kenne ich den Song schon?
Paula legt Feuer an.
Hast du den schon mal vorgespielt?
Den habe ich dir noch nicht vorgespielt. Okay. Das ist so ein Rhythm and Blues Track, der so ein bisschen in diese Ray Charles Do What I Say Richtung geht. Aber es ist ein Fußballsong, ohne dass einmal das Wort Fußball drin vorkommt. Und zwar ist das so eine Hommage an alle Riot Südkurven Girls, gerne sich mit Bullen anlegen und gerne Nazis auf die Fresse hauen.
Okay.
So wie Cindy.
Liebe Grüße an Cindy. Ria, wie sie alle heißen. Unsere lieben Freunde.
Und wir haben im Monkeys gedreht und haben dem Ganzen halt so eine verruchte, weiß ich nicht, St. Pauli-Kneipen-Mentalität gegeben. Und vorher waren halt alle Videos so auf 20er Jahre und schön und glitty. Und diesmal ist halt alles ein bisschen rougher, dreckig, Kneipenschlägerei. Ich war als Drag verkleidet. Und wie gesagt, ich hatte vorher die Idee und ich habe halt Mila vorher gefragt, ob das okay ist, dass ich das tue, weil ich möchte nicht in so eine Situation hinein...
dass Oliver Jones dir aus dem Maul haut, weil sie da scheiße findet.
Weil ich die besser aussehe.
Wie den Song Olivia legt Feuer. Ne?
Nee, weil, genau. weil ich es manchmal oder oft empfinde, dass es so diese Bands gibt, die sich dann, wo sich dann halt die Sänger in Frauenklamotten schmeißen, im Sinne des Rainbow-Washings oder Queer-Washing. Mhm. Und ich dann... von der anderen Seite gerne mit der anderen Seite gerne reden wollte, um zu fragen, ist das eigentlich in Ordnung, was ich da halt gerade mache?
Ich finde das so lustig. Hauke, wann haben wir unseren Podcast angefangen? In Corona, ne?
Wir haben 2020 und zwar am 6. April war, glaube ich, die erste Folge.
So, und an diesem Zeitpunkt hättest du dir, und das kann ich, glaube ich, einfach so sagen, darüber keine Gedanken gemacht. Safe nicht.
Nee, hätte
Oder?
Ich nicht.
Ist krass, ne? Also, ne? Also was jetzt in innerhalb dieser 3 Jahren irgendwie passiert ist, obwohl du schon so alt bist, wie wir gerade schon mehrfach festgestellt haben.
Also du hattest davor schon eigentlich so 60 Jahre, aber immerhin.
Das waren die guten 60 Jahre. Das waren die guten,
da konnte man noch sagen, was man wollte, ne? Aber meint ihr, dass die Entwicklung aus persönlichen Gründen entstanden ist oder würdet ihr jetzt sagen, dass die Gesellschaft da vielleicht mitgespielt hat?
Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Die ist wirklich sehr gut, ne?
Fang du mal an.
Ich würde für meinen Teil sagen, 30% Gesellschaft und 70% persönlich, obwohl das Persönliche auch aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis dann kam, was dann ja auch schon wieder irgendwo Gesellschaft ist, so, ne? Aber zu der Zeit haben wir auch im Podcast unglaublich oft darüber geredet, wo auch dieses ganze Gender-Thema hochkam, etc., etc. Und da haben wir uns halt gefragt, ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Und ich mach's bis heute auch nur, wenn ich dran denke, so, ne? Zu Hause kriege ich da halt regelmäßig einen auf den Sack, weil meine Partnerin halt auch zu Hause krass gendert. Ja. Und ich habe letztens einfach mal aus Witz gesagt, so, können wir das zu Hause bitte lassen, das mit dem Gendern hier? Das reicht jetzt aber auch mal. Und da habe ich halt von rechts einen so bitterbösen Blick bekommen, weil sie es nicht verstanden hat, wie ich es gemeint habe. Oder vielleicht hat sie es auch verstanden und fand es halt trotzdem scheiße. Und dann bin ich erstmal für 10 Minuten aus der Küche rausgegangen.
Du musstest erstmal 10 Minuten auf die
stille Treppe, genau.
Auf diese stille Mario-Bar-Treppe musstest du.
Da habe ich richtig einen auf den Sack
gekriegt. Da habe ich richtig einen auf den Sack gekriegt. Aber ja schon, das war ja halt auch so die Zeit, wo auf einmal alle angefangen haben. Was heißt alle angefangen, aber wo das Thema halt so groß geworden ist.
Auf jeden Fall.
Und dann haben sich hier 2 alte weiße Männer hingesetzt und haben das mal so ein bisschen reflektiert, aber auch nur so ein bisschen, glaube ich.
Und, nee, wir haben das.
Nee, wir haben das schon krass
reflektiert. Wir haben das eigentlich schon sehr oft reflektiert, weil wir auch teilweise viele Leute auf unserer Gäste-Couch hatten und auch haben werden, die in dieser queeren Szene oder aus dieser queeren Szene kommen oder angedockt haben.
Stimmt.
Zum Beispiel einer unserer ersten, glaube ich, Podcasts war, dass wir jemanden aus der Veranstaltungsbranche eingeladen haben und mit dem eigentlich eher übers Booking sprechen wollten. Und dann kamen wir irgendwie nach 20 Minuten auf das Thema, wie hat er sich eigentlich als jemand, der sich schwul geoutet hat im Dorf, sich im Dorf gefühlt.
Liebe Grüße an Patrick.
So, und dann ging es halt weiter. Dann hatten wir zum Beispiel Hanna Corrales.
Stimmt.
Die explizit sich ganz, ganz lange, ich glaube so 2 Jahre sehr offensiv auf Instagram halt für die Rechte der queeren Leute halt eingesetzt hatten und auch über die Situation gesprochen, über die Operation von Mann zu Frau.
Ja.
Und wir hatten ja halt auch Yoshi.
Yoshi, der
sich halt schon als Kind im falschen Körper gefühlt hat und von Frau auf Mann gewechselt ist und so kam das halt irgendwie immer wieder in unsere Situation rein. Und du hast vollkommen recht. Wahrscheinlich hätte ich mich halt auch vor 4 Jahren noch nicht in ein Paillettenkleid getraut und hätte gesagt, mein Gott, sehe ich gut aus. Ich habe mich wirklich drin wohlgefühlt. Also es gibt Fotos, da sage ich, boah, das sieht fantastisch aus. Und gestern habe ich das Kleid zurückgebracht und habe gesagt, so, du, das Kleid, ne, wenn ihr den Laden hier dicht macht, ich hätte das gerne.
Das nehme ich mit.
Ich weiß nicht, für wann und für ob das vielleicht auch für ein Outfit oder sowas, aber ich habe mich halt auch schön gefühlt. Also eine weibliche Seite, die ich vielleicht dann auch irgendwie nicht verschwiegen habe oder sowas, aber du bist ja gerade halt auch auf dem Land so geprägt, so du musst halt Mann sein.
Ja,
in allen Facetten. Du bringst das Geld nach Hause, du mähst den Rasen, du bist dafür zuständig, dass du halt wirklich als Mann da bist und ich weiß halt, dass das auf dem Dorf halt für ordentlich Gesprächsstoff sorgt, wenn halt zum Beispiel das Video raus ist und dann sagst du, dein Junge hat sich ein Paillettenkleid angezogen.
Und der kommt nicht mehr auf Schützenfest.
Der kommt hier nicht mehr auf Schützenfest und ich komme da hin und sage einfach, ja, natürlich komme ich hier auf Schützenfest.
In dem Kleid. Ja, mindestens. Aber ich glaube, dass genau solche Gespräche aus dem Umfeld viel wertvoller sind als so groß angelegte politische, gesellschaftliche Diskussionen, weil die so wenig an einem dran sind.
Ja.
Also da lässt es sich ja auch so leicht einfach den Fernseher ausschalten, aber wenn man das wirklich im Umfeld hat und wirklich irgendwie entweder selber oder Menschen, die man gerne mag, solche Erfahrungen gemacht haben oder machen, dass man dann ja viel eher auch da für sich selber einen Schluss draus zieht. Deshalb finde ich das auch immer viel wertvoller, wenn queere Menschen im Endeffekt Aufklärungsarbeit im eigenen Umfeld noch leisten. Ich finde es super wichtig, dass man das auf der großen politischen Bühne macht. Aber mal ganz ehrlich, wen erreicht man mit Diskussionen, weiß ich nicht, im Bundestag oder bei Maischberger? Da wird wenig jemand überzeugt, meiner Meinung nach oder aus meinem Erfahrungswert. Da haben Leute eine Meinung, gucken sich das an und bleiben bei ihrer Meinung und hören der Seite zu, die die eigene Meinung vertritt. Und ich glaube, das ist schon was anderes, wenn man irgendwie das im Umfeld mitkriegt. Also mein Umfeld war immer sehr, sehr respektvoll, sehr akzeptant schon von Anfang an. Aber trotzdem ist es natürlich was anderes, wenn man auch irgendwie den eigenen Eltern sagt, ich möchte jetzt einen neuen Namen haben, ich möchte irgendwie anders angesprochen werden, ich trage jetzt komplett andere Klamotten. Damit löst man sich ja auch von so einem Bild los, was Eltern für einen selber als Kind hatten.
Ja.
Und ich weiß, dass das auf jeden Fall bei meinen Eltern auch nicht ganz leicht war, weil eben irgendwie immer der Wille für Unterstützung da war, aber trotzdem natürlich eigene Emotionalität dranhängt. Und es hat bei denen nochmal einen großen Wandel hervorgerufen, obwohl die vorher auch sowas total akzeptiert haben, also auch Queerness akzeptiert haben und auch selber zum Teil in irgendeiner Form gelebt haben, glaube ich. Und das finde ich irgendwie sehr spannend. Und da glaube ich, dass genau sowas dann einen eben auch selbst im hohen Alter von euch noch irgendwie verändern kann. Und der Witz kommt jetzt noch öfter.
Ja, ich find den auch total gut, weil es ja auch einfach safe genauso ist. Aber ich glaube, das liegt halt bei uns halt natürlich auch dann klar. Wir haben jetzt so ein gewisses Alter erreicht, wo uns das egal ist, wenn man uns sagt, dass wir alt sind, weil es einfach so ist. Aber wir bewegen uns ja auch in Kreisen, in denen wir uns wesentlich jünger fühlen. Also vom Kopf her bin ich 16 und von allen anderen Sachen so Mitte 20, so, weil man sich ja halt so in so Kreisen bewegt, wo alle schon irgendwo ein bisschen älter sind, aber halt irgendwas mit Musik zu tun haben und dementsprechend, sobald Leute in einen Nightliner einsteigen, sind die wieder wie 15 auf Klassenfahrt.
Klar.
So, ne? Und darum, weiß ich nicht, geht man auch, glaube ich, ganz anders an diese Sachen ran.
Ja, und das ist ja auch cool. Bleibt ja auch eine Offenheit und ich finde es auch.
Auf jeden Fall.
Ich schätze es auch voll. Also jetzt habe ich mit Hauke relativ viel Zeit verbracht die letzten Wochen und ich hatte jetzt, außer dass ich öfter mal Witze drüber mache, aber selten so das Gefühl, mein Gott, ich hänge jetzt mit so einem super alten Typen ab und habe irgendwie gar keinen Bock da drauf. Sondern es war irgendwie sehr relaxed und so auf Augenhöhe auch. Und das ist natürlich auch ganz cool, wenn man jünger ist und das Gefühl hat, man hat vielleicht trotzdem was zu sagen oder gerade deshalb was zu sagen, wenn man noch jünger ist, auch ernst genommen zu werden von der anderen Seite und nicht zu sagen, ja, aber wir sind älter und wir machen das schon immer so.
Ja.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ja, 22.
22?
Ja, frische 22.
20 Jahre jünger als ich. Und witzigerweise ist halt auch das, diese Fragen, wie alt du eigentlich bist, kommen eigentlich eher auch aus dem Podcast. Also ich meistens, wenn ich mit Leuten halt arbeite, auch wenn sie im Musikbereich sind, egal ob jetzt auf der Produktion oder man selber auf der Bühne oder in diesem ganzen Umkreis der Bars oder Veranstaltung, da frage ich fast nie, wie alt bist du eigentlich?
Ja.
Ich mach's immer nur im Podcast, weil das ja dieses Hörformat ist. Und ich möchte, dass die Hörenden, die da draußen sind, so ein ungefähres Bild haben von der Person, die jetzt hier gerade sitzt. Und weil ich dich ja sehen kann und auch deine jugendliche Ausstrahlung, also die hier übers Mikrofon halt herausscheint. Ja. Aber die Hörenden ja nicht. Und deshalb mache ich das eigentlich nur im Podcast, um den Leuten da draußen halt irgendwie wie ein Bild zu erschaffen.
Ja, aber es gibt einem ja auch schon eine Einordnung. Also ich glaube, zu sagen, Alter ist nur eine Zahl, wäre auch zu leicht. Also ich glaube, es ist schon im Endeffekt was eine Rolle spielt, wie viel Lebenserfahrung man hat und was man auch schon miterlebt hat. Aber auf der anderen Seite gibt es Menschen, die, glaube ich, in, weiß ich nicht, 20, 22 Jahren mehr erleben an Sachen als andere Menschen vielleicht in 35 oder 36 Jahren und da auch ganz andere Schlüsse mit draus ziehen können.
Komm, wir machen jetzt was. Ja. Ich habe 12 Fragen vorbereitet,
unbedingt,
die du locker flockig aus der Hüfte beantworten kannst.
Aus meiner jugendlichen Hüfte.
Aus deiner kannst du eigentlich deine Zehen berühren? Also deine Füße mit ausgestreckten Mit ausgestreckten Beinen?
Das konnte ich in dem Alter aber auch nicht.
Nein. Das konnte ich, glaube ich, vielleicht mal mit so 7. Genau. Aber seitdem versuche ich mich möglichst wenig zu bewegen und es funktioniert relativ gut.
Siehst du, deshalb keine Sprüche gegen den alten Mann, der das da drüben noch kann und die Fragen stellt. So, also, das kleine Interview für zwischendurch.
Das kleine Interview für zwischendurch.
Für welchen Luxusgegenstand gebe ich gerne meine Kohle aus?
Alkohol. Guten Alkohol.
Meine Schulzeit. Es steht noch eine Entschuldigung an folgende Person aus.
Ich hatte damals eine in Anführungszeichen beste Freundin, Josiane, ich nenne sie jetzt beim Namen, und die Freundschaft war nicht so besonders gesund und auch nicht gut und dann haben wir uns irgendwann zerstritten und ich habe ihr dann, das ist meine Generation, per WhatsApp geschrieben, dass ich die Freundschaft nicht mehr möchte. Wir hatten am nächsten Tag so ein ganz großes Orchestertreffen, wo wirklich alle aus der ganzen Stufe da waren und alle wussten, dass das passiert ist und es war wirklich höchst unangenehm für sie, weil alle Leute, mit denen sie gut waren, sich so ein bisschen für meine Seite entschieden hatten und es war sehr unangenehm und danach hatten wir noch 4 Jahre zusammen Schule und wir haben uns wirklich einfach gar nicht, also wir haben nicht mehr miteinander gesprochen und ich glaube, das ist so eine Person, wo ich mich entschuldigen möchte. Es gab noch viel andere Scheiße, aber da möchte ich mich eigentlich nicht entschuldigen. Also
ich habe panische Angst vor
Wespen. Ich habe eine Wespenphobie.
Aber du hast keine Allergie, oder?
Ich wurde noch nie gestochen. Aber jetzt sag nicht, dass ich mich stechen lassen muss, weil ich glaube nämlich, in meinem Kopf habe ich eine Allergie und deshalb habe ich auch so doll Angst. Ich glaube, das ist ein Instinkt.
Erkläre die Fußball-Abseitsregel in deinen Worten.
Ja, wenn es gibt ja 2 Mannschaften und einen Ball und der Ball fliegt. Na, nee. Warte, ich weiß eigentlich, wie das geht. Also, wenn jemand den Ball passt von einer Mannschaft zu einem von der gleichen Mannschaft, aber der steht weiter vorne beim gegnerischen Tor als die andere Mannschaft, dann ist es im Abseits. Ja.
Punkt.
Period.
Punkt. Imaginäre Freundinnen. Ich hatte welche und wenn ja, wie hießen sie?
Nee, hatte ich nicht.
Keine imaginären Freundinnen?
Nee. Ich war schon immer beliebt genug.
Aber nicht mal so mit in der 2. Klasse, 1. Klasse oder
ich
so?
Ich habe ganz schlechte Erinnerungen an meine Kindheit, aber soweit ich weiß, nicht.
Und du auch nicht, Daniel?
Keinen gehabt.
Bin ich der Einzige, der auf dem Schulweg irgendwie mit imaginären Leuten rumgelaufen
ist? Anscheinend.
Ja, anscheinend schon.
Safe.
Ich hatte den ganzen Zoo um mich herum.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber gibt es den für dich immer noch?
Nein, den gibt es nicht. Also ja, manchmal träume ich von ihnen. Nee, aber dann nein, gibt es nicht. Nee, ich habe keine Ahnung.
Meinst du, wenn du eine Psychose kriegst, dass du dann, oder kriegen würdest, sprechen wir mal im Vielleicht, dass du dann die Leute aus dem Zoo wiedersehen würdest?
Ich hoffe nicht. Aber auf der anderen Seite waren die auch immer ganz lieb.
Ja.
Also ich habe mir dann immer vorgestellt auf dem Weg irgendwie mal so, ja, so ein Nilpferd und irgendwie so ein Tiger, der mit einem mitgelaufen ist. Aber ich habe das niemals vor anderen Leuten gemacht. Ich wusste halt immer, ich glaube, ich wusste immer, dass die nicht existieren. Aber ich wollte in diesem, also ich wollte meine Fantasie, glaube ich, einfach laufen lassen. Und dann diese 10 Minuten auf dem Schulweg, wo ich ganz alleine gewesen bin, 1., 2. Klasse, wollte ich das.
Die immer nur auf dem Schulweg existiert.
Die haben immer nur für mich auf dem Schulweg existiert. Über irgendwas musste ich ja nachdenken. Ja. Ich hatte ja kein Handy. Wir hatten ja keine Handys.
Ich hatte auch kein Handy, als ich so klein war, aber ich bin halt mit den Öffis gefahren. Ich bin ja in der Stadt aufgewachsen und da war gar kein Platz mehr für imaginäre Freunde im Bus. Da waren viel zu viele Leute schon um mich rum. Wo hätten die denn hingesollt?
In diesen Bars kann man mich ab Mitternacht in Hamburg finden.
Mayday.
Mayday.
Mayday, Leute, wirklich.
Mayday, Altona.
It's the place to be, Mayday im Altona oder in der Hebebühne natürlich.
Wenn ich an einem Spiegel vorbeigehe, dann
schaue ich mich unbedingt an, sehr lange. Das ist ein Tick von mir und der nervt auch sehr viele Leute im Umfeld. Es muss nicht mal ein Spiegel sein. Eigentlich in jedem Fenster, alles was spiegelt, ich muss mich angucken, auch wenn ich alleine bin.
Um was zu richten oder um zu schauen, ob du gut aussiehst?
Um einfach mich anzugucken und möglicherweise was zu richten, aber es passiert nicht so oft.
Was mit dir denn, Daniel?
Hast du irgendwann damit aufgehört oder hat
es Spaß? Irgendwann damit aufgehört. Nee, wenn ein Spiegel da ist, also wenn ich auf Klo gehe irgendwo und da ist ein Spiegel, wenn ich mir die Hände wasche, gucke ich natürlich in den Spiegel rein, aber.
Guckst du dir auf die Hände während des Waschen und guckst dir dann dein Gesicht im Spiegel an oder guckst du, während du die Hände wäschst im Spiegel?
Nee. Hände waschen, Spiegel. Okay, alles klar, weiter.
In einem Shuttle in den Weltraum oder im U-Boot tief ins Meer?
Shuttle ins Weltraum, auf jeden Fall. Ins Weltraum, wenn ich ganz. Dem Weltraum. Das Weltraum? Der Welt. Das ist der Artikel im Weltraum.
Der Weltraum.
Der Welt.
Und
der
welche Weiten.
Ah, der Raum, ne? Da kommt das her, ja. Weltraum, auf jeden Fall, finde ich sehr spannend.
Wolltest du Astronautin werden, als du klein warst?
Nein. Ich wollte Superstar werden.
Hast du nicht zugehört?
Ja, aber hätte ja sein können, dass man vorher...
Nein, man wechselt das immer. Ich wollte, als Kind war ich damit nicht so fasziniert, aber jetzt finde ich es auf jeden Fall schon sehr spannend. Ich hätte sehr viel Angst zu sterben, aber ich glaube, das wäre es mir wert.
Was man für lahme Berufe eigentlich genannt hat. Ich war schon wieder erste Klasse. Ich weiß, dass ich, glaube ich, Lokomotivführer gesagt habe. Was willst du mal werden, wenn du groß bist? Lokomotivführer.
Ja, aber das war ja auch noch spannender, als die Dampfloks gefahren sind. Also mittlerweile ist es ja nicht mehr so... Weiß ich nicht, machst den Hebel nach vorne, fährst du los, machst du nach hinten, hältst du an. Ne?
Früher, als noch alles pünktlich war.
Ja.
Ich frage Menschen nach ihrem Sternzeichen, um sie besser lesen zu können.
Ich frage nach dem Sternzeichen, aber einfach, weil ich es lustig finde. Und weil ich dann mein Sternzeichen erzählen möchte.
Was ist denn dein Sternzeichen?
Fische.
Ah,
Fische. Aber ich kann mich damit überhaupt nicht identifizieren.
Und dein Aszendent?
Wassermann.
Wassermann?
Ja. Wassermann, das passt auch eher zu mir, wurde mir gesagt, die sind so mit Intrigen.
Was? Die sind so mit Intrigen?
Ja, die sind irgendwie, irgendwas ist da
manipulativ.
Manipulativ, glaube ich. Und so ein bisschen emotionslos.
So wie wir. Zwei Wassermänner. Wir haben übrigens am gleichen,
Wassermann.
Ja, wir sind am gleichen, haben am gleichen Tag Geburtstag.
Das ist völlig bescheuert.
Beide am 10.2.
10.2., ja.
Beide Wassermänner, beide Aszendent Krebs. Für dieses Verhalten bekomme ich oft böse Blicke.
Ich glaube, wenn ich sehr laut bin und sehr irgendwie mich so in Sprüche reinsteige auf irgendwelchen Feiern oder so, gibt es Leute, die das nicht so mögen, aber ist mir relativ egal.
Ich bin die Herrin meines Terminkalenders.
Absolut nicht, nein.
Hast du einen Terminkalender?
Ich habe einen Kalender und da stehen nur meine Arbeitszeiten drin für meinen Hauptjob und dementsprechend vergesse ich auch meistens, was ich sonst noch vorhab.
Hätte ich nur 2 Wochen auf meiner Lebensuhr, dann würde ich...
Sehr viel trinken, sehr viel Sex haben, jede Droge ausprobieren, die es gibt und dann noch viel Zeit mit meiner Familie verbringen, aber das nicht im Verbundenen am besten.
So an den Katertagen.
Dann. Ja, an den Katertagen dann auch nochmal mit Mama reden. Nein, also ich würde viel Zeit mit der Familie verbringen. Aber ich glaube, jede Droge ausprobieren wäre schon so ein Ding. Also irgendwie, ich bin nicht so eine krasse Drogenmaus und ich glaube, ich hätte schon dann mal Bock, wenn ich weiß, es ist eh egal. Weiß ich nicht, einfach mal ein bisschen Hero spritzen oder so.
Naja, wenn schon, denn schon.
Ja, eben.
Wenn du 2 Wochen zu leben hast, würde ich auch alles ausprobieren.
Du kannst ja auch abhängig werden, ist ja nur 2 Wochen.
Vollkommen wurscht.
Ah ja, ich glaube, das würde ich. Mit dem Gewissen, dass ich in einer Woche oder 2 Wochen dann nicht mehr da bin, ich hätte am nächsten Tag den tierischsten Kater. Und das wäre doch voll schade, wenn man am nächsten Tag so einen richtig krassen Kater hätte.
Kannst einfach noch
hätte. Das machst du dann immer so weiter.
Also du hast so ein Grundlevel an Keter wahrscheinlich die ganze Zeit.
Genau.
Oder weiß ich nicht, Pep oder so. Und dann kannst du da noch was draufhauen.
Macht total Sinn.
Ja. Macht total Sinn.
Cool.
Aber wo draufhauen? Die hatten beim Southside und beim Hurricane, das haben sie schon ein bisschen länger, dass sie Männer und Flinter Duschen und WCs hatten.
Mhm.
Und auf dem Southside war es halt so, dass halt, also ich glaube, dass es halt Amis waren oder Engländer von den Produktionen, die es nicht kapiert haben, glaube ich. Die sind halt alle auf diese Flinter Dinger draufgegangen. So. Und dann bin ich dann irgendwann zum Artist Care hin und ich so, ey, ihr müsst das irgendwie anders kennzeichnen. Ich glaube, die Amis und die Engländer verstehen dieses Flinterding einfach nicht. Die wissen nicht, dass sie da nicht draufgehen dürfen sozusagen oder sollten, wie auch immer. Und gucken dieses Artist Care an so, ja, aber das ist doch bei denen auch so. Ich so, nee, glaube ich nicht irgendwie. Ja. Mach doch mal einfach noch ein Symbol damit dran, weißt du, damit das halt auch dann geschnallt wird. Dann haben sie auch Symbole dran gemacht und ich bin dann duschen gegangen, hab dann noch einen Typen angequatscht, der halt reingehen wollte. Weiß nicht mal, welcher Produktion er kam, war auf jeden Fall Engländer. Und hab ihn dann versucht zu erklären, oder hab ihm dann erklärt, ne, was das bedeutet. Und der wusste es halt nicht. Der kannte den Begriff
Flinter safe nicht, überhaupt aber nicht. Flinter setzt sich ja auch aus deutschen Begriffen
zusammen. Ja, genau. Und ich finde das halt total... Ich finde das dumm, bei einem Festival, wo 60% Amis sind, also nicht Deutsche, halt da dann halt irgendwie deutsche Wörter dran zu nehmen, das macht überhaupt keinen Sinn.
Nee,
das ist totaler Quatsch.
Aber ich glaube, es ist oft einfach nicht das Durchdenken davon, du möchtest einen Safe Space vielleicht ja auch wirklich schaffen. Und
wo
sich Leute wohlfühlen, die eben nicht Männer sind.
Ja, ja.
Und trotzdem durchdenkst du das Konzept dann nicht richtig, weil du auch selber gar keine Idee davon hast. Ich glaube, das ist ganz oft das Problem, was ich auch merke an so Clubs und Bars, die irgendwie Awareness-Konzepte haben oder so Safe-Space-Konzepte, wo man merkt, die wurden halt von irgendwelchen weißen Männern sich ausgedacht. Ne? Also da ist niemand mit im Team, die irgendwie einen Plan davon haben, wie man wirklich einen Safe-Space schafft und wie man auch wirklich das dann an alle kommuniziert, dass es auch eingehalten wird. Ja. Weil Klar, du kannst sagen, Flinter ist dann im Endeffekt auch für jede Person, die sich in dem Moment so identifiziert, ist ja auch irgendwo richtig so. Ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch extra als Flinter gekennzeichnet, damit diese Person sich dort sicher fühlt.
Ja, ja.
Und wenn man das dann nicht schafft, dann ist schon ziemlich peinlich.
Ja, aber du hast vollkommen recht, auch in den Hamburger Bars und Clubs, wenn es ein
Awareness-Konzept
gibt, was es ja in den meisten gibt, ist es halt aber nicht auf Englisch. Es ist immer nur Flinter oder keine Ahnung was.
Ja.
Und wenn ich jetzt als Ami oder als Engländer oder als Italiener oder als Spanier oder whatever, nicht als Deutscher, nach Hamburg komme und auf ein Klo möchte oder irgendwas, wäre ich, glaube ich, auch verwirrt. Du würdest auch denken so,
ja, natürlich.
Was ist das? Weißt du, was ich meine? Weil es wird ja nicht mit Piktogrammen gearbeitet.
Ja, und da muss man aber auch Piktogramme nehmen, die irgendwie inklusiv sind und auch vor allem Sinn ergeben.
Ja, genau.
Weil ich kenne das von so Kneipen in irgendwelchen kleinen Vorstädten oder so, wo dann irgendwelche modernen Zeichen und Symbole an diesen Toiletten hängen und du weißt im Endeffekt gar nicht, wo du da reingehst.
Ja, genau. Wo soll ich jetzt nochmal?
Ich habe das Gefühl, ich lande gleich im Lager. Ja. Ich weiß nicht. Bei den Männern ist dann irgendwie eine Bierflasche mit einer tanzenden Frau drauf und bei den Frauen ist irgendwie ein Kochlöffel oder so. Und dann weiß man auch gar nicht mehr, was los ist.
Aber das fand ich beim Hurricane's Haushalt halt, das ist mir letztes Jahr, glaube ich, nee, vor zwei Jahren war ich das jetzt mal da nicht aufgefallen. Oder ich habe nicht drüber nachgedacht, was auch sein kann. Aber jetzt, wenn man das gesehen hat und drüber nachdenkt, so ja, kein Engländer, Amerikaner, Spanier, Italiener versteht dieses Flinterwort.
Aber gibt es denn ein internationales Piktogramm, was man nutzen kann? Oder
ist eine gute Frage, keine Ahnung.
Also es gibt auf jeden Fall Piktogramme für queere Geschlechtsvielfalt, die sich so zusammensetzen aus diesem typischen Piktogramm fürs männliche Geschlecht und das weibliche Geschlecht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es ein international anerkanntes Zeichen gibt. Aber ich meine, man kann theoretisch auch einfach Flinter auf Englisch übersetzen und es da drunter schreiben.
Stimmt.
Also ich meine, diese 5 oder 6 Wörter da noch mit draufzuschreiben, ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der Kostenaufwand.
Ja.
Aber es ist mir so aufgefallen.
Ja, jetzt ist ja auch voll genug zu tun. Du meinst jetzt gerade im Sinne von der Awareness in Kneipen. Ich finde zum Beispiel nicht, dass es so viele Kneipen gibt, die halt so aware sind. Ich kenne halt das Molotow, das halt sehr viel Wert darauf legt, halt die Leute halt nochmal einzubriefen, ja, wenn sie halt da sind. Übel und gefährlich. Wenn es halt im Sinne des, ne, wir gehen jetzt mal auf Klo. Mhm. Aber das, was du schon mal gerade meintest, ne, Awareness-Team, Safe Spaces, die gibt es nicht wirklich. Die gibt es ja in dem Sinne noch nicht mal in der Hebebühne an sich.
Ja,
also
ja.
Wir haben ja noch nicht, eigentlich wollten wir oder sollten wir mal ein Awareness-Konzept aufstellen, aber es ist noch nicht dazu gekommen irgendwie.
Also ja, weil es auch nicht priorisiert wird, weil aber tatsächlich muss man sagen, in solchen Spaces, es gibt oft, glaube ich, Bars, die eben super wenig solche Vorfälle haben durch das Publikum, was da hinkommt. Wenn man jetzt von Bars redet auf der Schanze oder hier in Altona oder in Ottensen, dann natürlich sind das irgendwie Bars und Clubs, wo man von vornherein weiß, das Publikum, was da hingeht, ist an sich relativ okay. Und dann hast du halt mal die paar Leute, die irgendwie Stress machen oder das nicht verstehen und nicht verstehen wollen. Aber trotzdem ist es im Endeffekt keine Entschuldigung dafür, nicht irgendwie wenigstens so ein kleines Konzept zu haben oder sich damit mal als Team auseinanderzusetzen. Es braucht ja auch gar nicht super verschriftlichtes Konzept. Ja. Es reicht ja auch einfach, drüber zu reden, auch im Team und auch Erfahrung von allen im Team reinzuholen. Ich glaube, das ist super wichtig. Weil ich meine, wie oft hat man weiblich gelesene Barkräfte, Flinterbarkräfte, die irgendwie viel mehr Erfahrung mit sowas machen und es einfach als Barleben runterschlucken und einfach irgendwie wegstecken müssen, weil es auch gar kein Konzept für die Leute gibt, die in der Szene arbeiten. Und ich kenne das zum Beispiel ganz viel, wenn ich irgendwie richtig feiern gehe, so tanzen, gehe ich sehr viel zu so Kollektivveranstaltungen. Also ich weiß nicht, einmal Shoutout an Command Queer, ist ein super cooles queeres Kollektiv aus Hamburg, die machen ganz viel im Gängeviertel, in der Fabrik da. Und die haben so durchdachte Konzepte, weil die eben auch sich natürlich dann auf so eine Nacht ganz anders vorbereiten, wenn es einmal im Monat ist, zweimal im Monat, da können die und setzen sich zusammen als Kollektiv mit Menschen mit solchen Erfahrungen und da hast du direkt am Anfang ein Briefing, was auch wirklich Sinn ergibt, wo auch auf den Abend hingewiesen wird und ganz klare Regeln aufgestellt werden, wo es irgendwie, du kommst rein und du merkst, so, ja, da fühlt man sich wirklich sicher und man weiß, man hat auch noch eine Absicherung, falls was passiert. Und das finde ich super wichtig. Und ich meine, man kann im Pride Month als Bar irgendwie eine Regenbogenflagge raushängen, aber im Endeffekt garantiert das keine Sicherheit. Und wenn man dann irgendwie hinter der Bar stehen hat, wendet euch an die Security. Ja, wie oft ist die Security das Problem in Hamburg vor irgendwelchen Clubs, gerade was queere Menschen angeht?
Das haben sie tatsächlich, also das Hurricane Southside waren, glaube ich, die ersten, die dieses Wo geht's nach Panama-Ding gemacht haben. Bin ich da richtig? Oder war es Deichbrand? Nee, es war Hurricane Southside, die das gemacht, als erste gemacht haben.
Da will ich jetzt. nicht, dass ich Ärger von Theresa und Lena bekomme. Ich glaube sogar, dass Deichbrand war.
Vielleicht.
Du sagst Hurricane, ich sag Deichbrand. Genau, und wir sagen dann zusammen, wir wissen es nicht
auf
genau.
Auf der sicheren Seite. Und die hatten das auch auf dem Festival draußen, überall an den Bauzäunen, riesengroße Banner. Ne? Wenn du dich belästigt ja. fühlst, bitte frag an jedem Gastro-Stand, bei jeder Security, bei allen Leuten, die für das ja. Festival, frag bitte, wo geht's nach Panama? Und die Leute an den Bars fand ich total geil. Also fast nur Frauen. Also keine ja. Männer habe ich da, also klar, sind Männer gesehen, aber halt ja. nicht so viele. Und alle hatten Namensschilder. Alle Leute, die gearbeitet haben, hatten ein Namensschild und halt noch eine Nummer hinten irgendwo drauf. Ja. Also für das, was weiß ich nicht. Aber es ist ja voll geil, wenn du ein Problem hast und dorthin gehst, dass du die Person, du suchst dir da wahrscheinlich sowieso erstmal eine Frau aus. Ja. A, es sind super viele Frauen da, voll geil. Und du kannst die Person direkt mit Namen ansprechen. Ja, ey, Luisa, helf mir mal bitte eben, weil. So. Ja. Das fand ich mega cool. Das fand ich wirklich richtig gut. Auch an der Imbissbude nebenan Pommes-Schranke. So ja. Typ und Frau, beide Namensschilder dran.
Da muss man ja auch so. Mal loben, dass ich glaube, dass es auf vielen Festivals besser läuft als in Clubs und Bars.
Auf jeden
und
Fall.
Das ist super wichtig, weil auf Festivals kannst du ja nicht einfach sagen, gut, ich gehe dann jetzt raus und suche mir was anderes.
Ja,
du bist
ja, genau,
dafür die Tage
genau,
halt ja. und feierst ja. und wenn dann was passiert, du ja. hast nur irgendwie ein Zelt oder so, da finde ich super wichtig, dass diese Konzepte umgesetzt werden. Da habe ich deutlich bessere Erfahrungen gemacht.
Ja.
Aber trotzdem ist es natürlich super wichtig, dass es auch immer weitergeht, finde ich. Also ich glaube, gerade die Bar- und Clubszene irgendwie kämpft um so viel Erhalt und kämpft um so viel und muss dann aber auch selber auf der anderen Seite irgendwie Verantwortung zeigen, alle Leute zu akzeptieren und mit reinzuholen. Also ich glaube,
ja.
dass das irgendwie, ja, manchmal vermisse ich das sehr beim Ausgehen so in Hamburg. Und ich finde, es gibt als queere Person absolute No-Go-Zonen in Hamburg, was Ausgehen angeht. Also ich meine, ich kann nicht als queer gelesene Person auf den Kiez feiern gehen, in jeder Bar und in jedem Club. Das ist völlig unrealistisch. Das
finde aber ich meinst immer. Du den Kiez?
Also ich meine die Reeperbahn im Endeffekt. Also
genau,
schon. Ich meide, ja, auf jeden Fall. Also ich war da vielleicht ein, zwei Mal in meinem Leben feiern, selber super schlechte Erfahrungen gemacht und ich weiß nicht, ob das vor ein oder zwei Jahren war, vielleicht auch schon ein bisschen länger her, wurde eine Transfrau fast tot geprügelt auf dem Kiez, eben weil sie eine Transfrau war. Und wenn man das selber so liest und solche Nachrichten hört, ja, dann ermutigt einen das natürlich nicht unbedingt, da feiern zu gehen als Transfrau. Also das sind schon Sachen, wo ich echt auch manchmal gucken muss, wo kann ich hingehen. Ich hatte das ganz oft, dass ich mit Freunden unterwegs war. Ich bin die einzig queere Person oder die einzige Person, wo man das irgendwie an der Stimme hört oder an Sonstiges. Und dann geht man ja auch aus und trinkt, dann werde ich irgendwie lauter oder dann redet man über irgendwas und so. Und wo ich dann irgendwie sagen musste, ja, meint ihr, wir können wirklich in diese Bar gehen? Ich kenne die nicht und ich weiß nicht, ob da Leute sind, ob da ein Publikum ist, wo es vielleicht Probleme gibt. Und ich meine, das eine ist noch, dass irgendwer mal komisch guckt, das interessiert mich mittlerweile nicht mehr. Ja. Aber das andere ist natürlich, dass man dann im Krankenhaus landet, weil man irgendwie einen Wein trinken wollte.
Ja, da kannst du für immer ins Molotow gehen. Definitiv. Weil ich finde, das Molotow hat das Game in der Hinsicht halt durchgespielt, dass wenn du rein willst, dass du erstmal von den Türstehenden erklärt bekommst, wie das da heute Abend abläuft.
Absolut.
So, das dauert zwar nur so 30 Sekunden, aber es ist einmal so, ey, das sind die Facts, so und so passiert ist, bla bla bla, das kannst du machen, wenn irgendwas ist. Und dann ist der nächste klar, dauert der Einlass dementsprechend dann natürlich da ein bisschen länger, so, aber es ist ja trotzdem völlig gut.
Und das ist es ja auch wert. Also wenn du wirklich diese 30 Sekunden nimmst, das ist ja auch nochmal für Leute, die tatsächlich in irgendeiner Form Risiko darstellen. Lass es einfach, weil die zu besoffen sind und irgendwie einen Spruch bringen wollen. Oder Leute, die auch wirklich einen Hass in sich tragen und den irgendwie austragen wollen an dem Abend, die haben diese 30 Sekunden, wo sie was zu hören kriegen, wo sie da auch stehen und nochmal drüber nachdenken, gehe ich da jetzt wirklich rein?
Genau.
Wenn alle dieses Briefing bekommen haben und die sind da trotzdem reingegangen. Und ich glaube, da gibt es schon echt auch Sachen, wo man sich als Club und Bar dran orientieren kann. Eben das Molotow, aber auch Kollektive, ganz viele andere Sachen, wo man wirklich sich ein Vorbild dran nehmen kann. Man muss es ja nicht unbedingt genau so umsetzen. Andere Orte haben natürlich andere Voraussetzungen für Einlass und für wer da reinkommen soll und was auch immer. Aber
halt auch an Größe der Locations. Ne? Was kannst du überhaupt anbieten? Kannst du halt irgendwie ein Place, Safe Place anbieten, wenn etwas passiert?
Ja.
So, na, einfach mal so Astra-Stube bei uns, so, das ist ja so klein gewesen. Wenn da was passiert, oder es ist ja zum Glück selten was passiert, wir hätten die Person halt nur hinterm Tresen und so ein bisschen hinten zu unseren Kühlschränken stellen können, was natürlich absolut kein Safe Place ist, absolut nein, so, ne? Aber man hätte es ja versucht.
Man hätte es versucht und man kann ja dann auch nochmal gucken, gibt es vielleicht eine andere Lösung, die wir uns ausdenken können? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dann als Team irgendwie ein Zeichen zu haben, zu sagen, hier ist was los, dass man zusammensteht, dass da nicht dann ein Barkeeper, der noch 10 Bestellungen eigentlich im Kopf hat und drei Leute, die da hinten, was dann passiert, Stress, eine Person muss beschützt werden, dann steht da ein Barkeeper alleine und wird wahrscheinlich auch noch bedroht, sondern dass man dann eben auch zusammen was macht. Aber ja, also für mich gibt es auf jeden Fall Orte in Clubs und Bars, also in Hamburg, die ich meide.
Findest du, dass es trotzdem in den 4 Jahren, also sagen wir seit Corona und seit dieses Thema auch irgendwie gesellschaftliche ich will jetzt nicht sagen Mainstream-Thema, aber das schon. Ist schon Mainstream-Thema geworden. Dass sich jetzt zum Guten wandelt? Oder ist es einfach nur mehr im Fokus und ist es eigentlich noch genauso, wie es vor 4 Jahren war?
Also, da muss man einmal zu sagen, dass ich nicht so viel persönlichen Vergleich habe, weil ich im ersten Corona-Jahr 18 geworden bin und davor nicht so viel irgendwie in Clubs und Bars feiern war. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass gerade gesamtgesellschaftlich viel von dem, was vorher schon offen war und irgendwie an sich eine Haltung, keine Ahnung, welche Bars, die für sich eine Haltung im Team hatten, wo ganz viele alternative, selber queere Leute oder auch Menschen mit offener Weltansicht gearbeitet haben, dass die sich vielleicht einfach selber mehr mit dem Thema auseinandersetzen und offener damit umgehen und auch wirklich Konzepte erstellen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es genauso so immer noch viele Bars und Clubs gibt, die sich auch sehr bewusst dagegen sträuben und sehr bewusst im Gegenstrom sind. Und je größer dieses Thema gesamtgesellschaftlich wird, gibt es eben auch ein größeres Risiko und es gibt eben auch einen größeren Hass auf der anderen Seite. Das sieht man super gut, ich will jetzt nicht ganz lange drüber reden, aber super gut in Amerika, was da passiert mit queeren Leuten, wie politisiert diese Debatte ist. Also zum Beispiel Drag-Verbote in Texas, im Bundesstaat, wo niemand mehr in Drag auftreten darf, was sich auch auf Transpersonen auswirkt, weil wenn die nicht beim Amt als das Geschlecht, also keine Ahnung, Transfrau als Frau eingetragen ist, sondern immer noch als Mann eingetragen ist, darf diese Person nicht in Frauenkleidern auf die Straße gehen, sondern kann verhaftet werden. Und solche Sachen, die aus so einer politischen Debatte und so einem Hass heraus entstehen, wenn man einen Sündenbock für irgendwelche wirtschaftlichen oder anderen Probleme sucht, so eine Debatten sind ganz, ganz gefährlich. Die können super viel Gutes bewirken, aber die können eben auch gerade von rechten populistischen Kräften super ausgenutzt werden. Und ich habe schon gemerkt, dass der Hass, also wirklich nicht mehr nur die Ablehnung und das Unverständnis, sondern wirklich der Hass und die Schuld abschieben auf queere Menschen, dass das schon auch zugenommen hat und auf der anderen Seite eben irgendwie viel mehr sichere Orte entstehen und viel mehr Leute auch aufgeklärt werden. Also es hat auf jeden Fall auch Schattenseiten, so eine Diskussion. Aber ich würde sagen, gerade irgendwie in Hamburg, in der Großstadt, ist so eine Diskussion vielleicht nochmal sinnvoller, aber wenn ich sehe, wie Wahlkämpfe, weiß ich nicht, in Bayern auf dem Land ablaufen, was da für Plakate hängen, also ein Bild von einer Drag Queen, dann steht da drunter, dass die Finger von unseren Kindern.
Die greifen
ja,
doch so.
Ja, die greifen nach den Kindern von der AfD.
Ich hab's ja gesehen.
Es ist unfassbar brutal. Also, dass man sowas, ich war jetzt letztens auf dem Festival in Brandenburg, was da für Wahlplakate einfach rumhängen auf dem Dorf, da frage ich mich echt irgendwie, da kann man sich halt kaum sicher fühlen. Ja. Das ist schon echt krass.
Das verstehe ich.
Ja, ich habe gerade nur das Bild gehabt vom letzten Jahr vom CSD, wo ich gedacht habe, es waren so viele Menschen auf diesem CSD. Ich habe, glaube ich, noch niemals so eine Großveranstaltung gesehen und auch gedacht, so was für ein Hype, also was für ein Hype-Thema das ist, ohne es böse gibt zu meinen. Ja. Weil ich auch mitbekomme, dass das Gängeviertel auch einen alternativen CSD zum Beispiel auch gemacht haben, weil ihnen das
vor der Roten Flora auch
zu Hype gewesen ist, aber ist ja egal, ist ja für eine gute Sache. Und dann auf der anderen Seite hast du dann diese ganzen bibeltreuen Leute, die auf den Ecken dann sitzen diese Veranstaltung verfluchen und sagen, ihr werdet alle sterben und dann kommt ihr in die Hölle. Und
ja, das war irgendwie ganz süß für dich. Ich denke mir immer so, komm, also irgendwie ist auch lustig. Du holst ein kleines Plakat zu Hause raus, weißt du, liest nochmal dein Lieblingsbibelvers oder so.
Irgendwer
wird da wieder gesteinigt und eine Frau, weil die Brust gezeigt hat oder so. Und dann geht's raus mit deinem Plakat, du sagst noch der Frau tschüss, die muss natürlich zu Hause bleiben. Dann stellst du dich da an die Ecke und kommst ganz vielen Leuten zu, die eigentlich Spaß haben, einen tollen Tag haben und stehst da mit deinem Bibelvers und versuchst irgendwie deine schlechte Stimmung auf andere zu projizieren. Finde ich auch irgendwie ganz lustig. Also ich würde das eigentlich auch ganz gerne mal machen, vielleicht mit so einem Plakat mich hinstellen, einfach irgendwie beim CSD in Drag und dann einfach die Leute ausschimpfen. Auch irgendwie lustig.
Ich bin mit dabei, ich würde mitkommen
auf
jeden Fall.
Ja, machen wir das. Wir schreiben keinen Bibelvers da drauf, wir schreiben, weiß ich nicht, was für ein Buch.
Was für ein Buch? Der Maulwurf.
Der kleine Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gekackt hat. Das
genau, der kleine.
Schon als Thema, ja. Lese ich meinen Lieblingsvers aus dem Buch vor. Fällt mir jetzt keiner ein, aber ja, suche ich noch raus. Und also finde ich aber auch ein literarisches Meisterwerk. Also deutlich besser als die Bibel.
Witzig, eigentlich haben wir es ja schon gemacht, aber ich habe in einem Gespräch Fetzen von dir auch mitbekommen, dass du halt auch gesagt hast, dass es dich auch teilweise nervt, wenn du auf Partys bist und immer die Person sein musst, die über das queere Thema Aufklärungsunterricht betreiben muss oder soll, ja, oder Menschen, die das von dir jetzt genau wissen wollen. Und jetzt haben wir halt so einen Podcast und haben eigentlich aber auch, wir könnten uns auch über den kleinen Maulwurf unterhalten, ja, aber trotzdem ist es, bleibt es trotzdem das Thema.
Aber ich glaube, es ist für mich was anderes, wenn ich weiß, ich sitze in einem Podcast, ja, ich fühle mich irgendwie wohl und ich kann mich auch auf das Thema einlassen. Ich spreche da ja schon auch gerne drüber und gerne vertrete ich meine Meinung. Ich bin ein sehr meinungsstarker Mensch und ich bin auch sehr gerne irgendwie laut mit meiner Meinung und vertrete das, weil ich glaube, das ist natürlich, glaube ich, dass es richtig ist. Und ich weiß, dass ich damit anderen Menschen irgendwie auch Mut geben kann und dass man Menschen aufklären kann. Aber es ist immer eine Frage des Settings. Wenn mich letztens auf so einer Arbeitsfeier irgendwie mit 200 Leuten irgend so ein random betrunkener Typ anspricht und mich nach meiner Lebensgeschichte fragt und mir erzählt, wie viel Respekt er vor mir hat und dass er früher ja auch transfeindlich war und bla bla bla, ich weiß nicht mal seinen Namen, ich habe irgendwie selber getrunken und bin da eigentlich irgendwie und will irgendwie noch einen schönen Abend haben, weil es war schon ein Event, das schlimm genug war. Und dann irgendwie sowas noch, das ist dann halt einfach zu viel und es ist auch nicht am richtigen Ort. Aber wenn man irgendwie ein Setting hat, wo es passt, dann spreche ich da natürlich sehr gerne drüber. Also ich glaube, es fällt nur schwer, auch bei fremden Menschen da Grenzen zu setzen, weil immer im Hintergrund dieses Gewissen ist, ey, ich kann dem jetzt Fragen beantworten oder dem was erzählen, was er vielleicht noch nie gehört hat. Vielleicht verändert es seine Perspektive nochmal, wenn er auf eine Person trifft, wo es wirklich wichtig ist und wo er sonst vielleicht was Verletzendes macht. Trotzdem ist es so, in dem Moment habe ich dann keinen Bock drauf. Ja. Also wenn ich da sitze mit meinen Freundinnen in irgendeiner Bar und irgendein Typ erzählt mir wieder, also das höre ich wirklich häufig, die sagt, ich habe so viel Respekt davor und du machst so toll, wo ich mir denke, ey, ich bin halt im Endeffekt auch nur ich selber. Mhm. Und viel mehr wünsche ich mir natürlich und habe ich auch Respekt irgendwie von Menschen, die mir wirklich nahestehen und die wissen, was dahinter steht, als dass mir irgendein random Typ, ich sage, geh auch nicht zu Hauke und sag, Mensch, wie toll, dass du heute mal Glatze zeigst. Also wirklich, ich bin so stolz auf dich, dass du einfach dazu stehst und dass du so ganz, ganz du selber bist. Und erzähl doch mal, wie war das da irgendwie, wie bist du zur Glatze gekommen eigentlich? Oder irgendwie zu meiner, weiß ich nicht, zu meiner Mitarbeiterin, die irgendwie 50 ist und eh schon die ganze Zeit so AfD-Scheiße raushaut, gehe ich da auch nicht und sag, jo, so jetzt, wo wir hier mal eine lustige Feier haben, erzähl mal, wie war das mit der Trennung? So, wie hast du dich geschieden? Das ist doch auch einfach mal ein schönes
Thema. Wer hat denn die Kinder bekommen?
Ja, so, weil es sind ja auch nicht Fragen, die generell sind, es sind ja nicht Fragen wie, ach so, was für Begriffe benutze ich dann, sondern es sind Fragen wie, wie war das denn damals für dich? Ja, war scheiße. was denkt ihr denn, was das war? Ich bin noch nicht, hab mir irgendwann gedacht, oh nö, jetzt habe ich richtig Bock, eine Frau zu werden, ich freue mich darauf, es ist eine schöne Zeit hier. So, also.
Das wird gut für mich.
Ja, also, und das ist irgendwie so, und dann sind Leute so schockiert, wenn ich irgendwie von schlechten Erfahrungen erzähle, gerade in der Öffentlichkeit habe ich sehr viel Scheiße erlebt, obwohl ich in der Großstadt groß geworden bin, am Rand von der Großstadt, am Rand von Hamburg, trotzdem ganz viel schlimme Scheiße erlebt. Ich wurde mit Messern verfolgt, ich wurde angespuckt. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich noch nie wirklich physisch angegriffen wurde, aber es hat sehr viel hinterlassen an Gefühlen bei mir. Und wenn ich sowas erzähle, sind Leute immer so, aber wieso, Hamburg ist doch so tolerant und so.
Ja, aber, in deiner Bubble ist Hamburg total tolerant. Das hat Patrick ja auch erzählt.
Ja,
also in meiner Bubble ist Hamburg auch super tolerant. Ja. Und ich bin jetzt nach Rothenburgs Ort gezogen. Und trotzdem muss ich mir da überlegen, mit welcher Stimme ich irgendwie beim Rewe bezahle. Ja, oder leider ist da kein Rewe beim Penny.
Mit welcher Stimme? Mhm. Welche Stimme nimmst du denn? Die Kermit oder die Miss Piggy Stimme?
Kermit natürlich, sagt halt, ja, danke für den Tee. tatsächlich ist es so, dass ich oft nur an der Stimme irgendwie Menschen erkennen, dass da mehr hintersteckt.
Ja.
Das hat mir lustigerweise der Typ sogar auf der Party dann ganz toll so gesagt, der wollte mich irgendwie komplimentieren. Erstmal hat er die ganze Zeit über meine Lippen geredet und wollte wissen, ob die fake sind. Die sind echt, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber die sehen total toll aus. dann hat er nur irgendwie gesagt, ja, man weiß das bei dir ja auch nur durch die Stimme. Und dann fahre ich natürlich nach Hause und in meinem Gedankenkreis, der eh schon die ganze Zeit nur darum geht, wie wirke ich jetzt nach außen, wie sehe ich aus, trete ich als Frau auf, werde ich so wahrgenommen, bleibt das dann natürlich hängen, obwohl das irgend so ein Vollhorst ist, der auch irgendwie keine Ahnung von nix hatte, was das Thema angeht. Und dann trotzdem bleibt es so hängen, ja, man hört es halt an meiner Stimme, muss ich da vielleicht doch mal was machen, obwohl ich meine Stimme eigentlich mag. Und das ist so, das finde ich oft irgendwie, manchmal, ich glaube, mein Tipp an Leute, die irgendwie solche Unterhaltungen führen, weil manchmal reicht es auch, einfach zuzuhören oder nichts zu sagen, anstatt auf Zwang versuchen, irgendwie mitzuteilen, dass die das jetzt rausgefunden haben, dass man queer ist oder trans ist oder irgendwie so einen übermäßigen Support teilen zu wollen. Es reicht auch einfach zuzuhören und danach zu sagen, ja, cool, oder ist doch gut so, oder auch es einfach zu akzeptieren. Also die Leute, mit denen ich am besten bin bei mir auf der Arbeit, da rede ich am wenigsten über das Thema, weil es ist einfach das normal.
Thema auch egal dann halt auch einfach, also das muss ja nicht zum Thema werden.
Kommen auch alte weiße Männer und und fragen in sehr, auf so eine sehr plumpe Art, gerade weil du so jung bist, und sagen so, ja, weil, also im Sinne von, du hast diese Entscheidung getroffen, weil es gerade trendet.
Achso, was gerade Vogue ist,
meinst du? Weil es gerade auf einmal gerade Vogue ist. Ja. Weil das höre ich ja sehr oft. Mhm. Ja, das ist jetzt einfach so, na, wir können
alle sind jetzt auf einmal so.
Ja.
Alle wollen jetzt auf einmal ihr Geschlecht.
Also ich höre schon häufiger die Frage, so, bist du dir denn überhaupt sicher damit? Ja. Und was machst du denn alles? Und irgendwie hast du dich schon operieren lassen? Nur weil gerade machen das ja ganz viele. Tatsächlich ist aber das Ding, dass ich das häufiger von altfeministischen Frauen höre, die irgendwie mit Alice Schwarzer aufgewachsen sind und die ja auch extrem transfeindliche Theorien verbreitet im Zusammenhang mit Sarah Wagenknecht. Das ist ein ganz tolles Gespann.
Mega.
Die mal beim Sex zu sehen, das wäre auch richtig geil.
Stimmt.
Ich glaube, die... Die fingern sich richtig doll, nachdem die so einen Demo-Auftritt haben.
Ich stelle mir das gerade vor und finde es richtig gut.
Ich weiß nicht, aber ich muss gerade Olaf Scholz, ich dichte denen gerade so einen Dreier mit Olaf Scholz an.
Achso, du meinst, aber dann wird Olaf schon gepackt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Der hat so ein Ferkelkostüm.
So ein Ferkel, oh.
Oh, da sind wir wieder bei dem Ferkelkostüm.
Da sind wir wieder bei dem Ferkel.
Der muss die ganze Zeit nur so rumrennen. Wie macht das Ferkel?
Ich glaube aber, da macht er auch keine Geräusche. Ich glaube, der ist beim Sex auch ganz leise. Mhm. Mhm. Ich glaube, der ist so, warte, wie ist der? Der macht so, ja. Wenn er kommt, macht er nur, jo. Ja.
Habe ich vergessen.
Ja. So, moin.
Olaf, bist du gerade gekommen?
Jo.
Ja, sehr gut.
Muss ich kurz noch drüber nachdenken. Stimmt, wie kam mir gerade drauf? Ach so, die feministische Seite kreidet dir an, dass du...
Ja, ich habe öfter, höre ich das tatsächlich auch aus dieser Perspektive, man kann ja nicht sich irgendwie als Frau identifizieren, wenn man nicht so aufgewachsen ist mit dem Patriarchat. Im Endeffekt habe ich natürlich, also ich habe relativ spät angefangen zu transitionieren, wenn man das so nennen möchte. Mhm. Es gibt nie spät oder früh eigentlich, aber ich habe mit 18, 19 eigentlich erst angefangen, irgendwie überhaupt über eine Transition nachzudenken und das für mich so rauszufinden und habe dementsprechend eine männliche Sozialisierung vor allem als Kind irgendwie wahrgenommen und natürlich bin ich da nicht im Patriarchat aufgewachsen und muss irgendwie reflektieren, was mir das auch für Privilegien gegeben hat damals. Auf der anderen Seite sind Transmenschen und vor allem Transfrauen die meist diskriminierte Minderheit, vor allem aus queeren Menschen, ich glaube aber auch überhaupt in Deutschland und in den meisten Ländern, vor allem natürlich POC-Transmenschen, aber auch weiße Transmenschen, die irgendwie einfach brutalst diskriminiert werden und so viel Ablehnung erfahren, dass, wenn man das jetzt so möchte, dass ich das fast schon gut schreibt, aber dass ich irgendwie solche Erfahrungen natürlich auch gemacht habe. Klar, als Kleinkind, gut, ich wurde von sozialistischen Soziologen erzogen, das ist so ein schöner Reim, den mache ich ganz gerne, aber... Ja, also ich glaube, dass, also aus der Ecke habe ich das auf jeden Fall mehr mitbekommen, dass da irgendwie auch so das Verteidigen von Frau sein und das hat dann tatsächlich auch oft viel damit zu tun, dass die auch nicht so ein Verständnis für Feminismus haben, der sich nicht als irgendwie, ich trage jetzt nur noch, das tatsächlich nehme ich jetzt aus einer Unterhaltung raus, ich habe irgendwie früher, als ich noch super feministisch war, habe ich auch nur Latzhosen getragen und kein Make-up. Wieso musst du dich denn jetzt so schminken und das ist für dich Frau sein? Dann kannst du ja nicht Feministin sein. Das ist ein bisschen dieses Thomas Gottschalk-Bild, wenn der Shirin David sagt, hätte ich mir eine Feministin nicht vorgestellt. Ja,
genau. Wo wir mal ganz kurz hier eben, also...
Wo wir schon bei Thomas Gottschalk
sind. Nee, wo wir bei Shirin David sind. Also Shirin David ist halt safe eine Feministin, die mitläuft. Sorry. Also da bin ich völlig raus. Also das, also wer, also Shirin David als jetzt hier irgendwie als Ikone des Feminismus hinzustellen und was sie ja gerade so ein bisschen wird, das sollen wir bitte lassen. Das sollen wir bitte wirklich lassen. Dringend.
Also ich finde die schon auf einer Ebene irgendwie ganz cool und ich hab, bin irgendwie mit ihrer Musik ja auch in so das Alter gekommen, wo man irgendwie feiern geht und Selbstbewusstsein aufbaut. Auf der anderen Seite gibt es so viel stärkere Stimmen und auch einfach Stimmen mit mehr Hintergrund als Shirin David, die irgendwie so viel mehr zu Feminismus sagen haben. Ich glaube aber trotzdem, also ich würde sie jetzt auch niemals zu einer meiner Feminismus-Ikonen hochstilisieren.
Aber wichtig für das Publikum, was sie gerade anspricht. Auf jeden Fall.
Gerade junge Frauen, die eben auch, glaube ich, in ganz starken Rollenbildern aufwachsen.
Total.
Die irgendwie auf so Rap-Musik stehen und auf irgendwie das, dass die eine Art von Confidence haben, gerade gegenüber Männern und sich nicht einfach mit sich machen lassen, was Männer wollen, finde ich schon stark auf der anderen Seite.
Nee, aber absolut.
Es ist natürlich eine Bubble, die an sich schon schwierig ist, der sie auch zuspielt. Also das muss man auch sagen.
Und
auch
das. Und das ist wieder Reichweite. Vielleicht kann man es am besten vergleichen mit dem Mainstream-CSD. Und den CSDs, die halt voller Flora und vor allen anderen Einrichtungen sind, wo vielleicht ne, vielleicht ist die Reichweite da nicht das größte, die größte, aber da sind gute SprecherInnen dafür, für das Thema. Und der große CSD ist dann, um alle anderen Leute abzuholen. Und, ja, und die Hater aus dem.
Die Hater.
Die Hater.
Und jeder, der gerade irgendwie Shirin David geil findet und denkt, das ist irgendwie der große Feminismus, hört euch einfach ein bisschen mehr Sixten an. Das ist Feminismus, ja, wollte ich einfach nochmal.
Absolut.
Ich muss eben sagen, nicht, dass ich da eine Künstlerin hätte, die ich betreue, die da mitgespielt hat.
Aber nein, ja, aber absolut. Also ich meine, das ist auch für mich eher, würde ich jetzt sagen, wenn ich mit meinen Flinter-Personen irgendwie machen uns ready, ich wohne mit einer sehr guten Freundin zusammen, und wir machen uns ready, um auszugehen, dann läuft da natürlich Sixten, weil das macht einen Bock da drauf, irgendwie ein paar Männern einfach mal einen bösen Blick zuzuwerfen, wenn die versuchen ranzukommen, irgendeinem hässlichen Schwanz an der Bar einfach mal zu sagen, Digga, du kannst mir keinen Drink kaufen, oder wenn du ihn mir kaufst, kannst du ihn hinstellen und weggehen. Also so, das ist halt der geile Vibe da dran. Aber was ich zum CSD nochmal sagen wollte, dass ich da zum Beispiel in Belfast, ich habe 1,5 Jahre in Belfast und Nordirland gelebt, und da der CSD, den habe ich nochmal ganz anders wahrgenommen als das, was hier in Deutschland auf großen CSDs passiert.
Schöner?
Ja, einfach deutlich mehr. Ja. Es ist einfach eine super andere Welt in Nordirland. Es ist super, Belfast ist eigentlich die einzige Großstadt im Norden von der irischen Insel und eigentlich der einzige Ort, wo es überhaupt queere Community gibt. Da gibt es so eine Straße, da gibt es 3-4 Clubs und Bars. Da arbeiten jeden Abend mehrere Drag Queens, da ist richtig Community, ich bin da hingekommen, ich kannte jeden Security-Typen, ich kannte jeden Typen hinter der Bar, jede Frau hinter der Bar, ich kannte alle Leute, die gedjayed haben, man kannte die Drag Queens, man kannte die Leute, die da irgendwie öfter hingekommen sind, und man hatte wirklich so ein Community-Gefühl, weil man da irgendwie in einem Safe Space war, man hat zusammen gefeiert und man hat wirklich einfach noch, das war halt wirklich so ein queerer, einfach so eine queere Oase mitten in so einer Welt, die ja auch schon wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich und politisch super schwierig ist da. Und ich glaube, dass das auch nochmal was ganz anderes gibt, als wenn man das für irgendwie in Großstädten in Deutschland für so natürlich hält, dass man irgendwie queere Räume hat. Und das hat mir auch nochmal viel mehr gezeigt, wie sehr man auch zum Teil dafür kämpfen muss, solche Räume zu haben und wie bedroht die sein können. Und der CSD da war wirklich, also in einer Stadt, in der irgendwie, glaube ich, 250.000 Leute ungefähr leben, 300.000 Leute zu haben, die mit einer CSD-Parade da durch die Innenstadt ziehen. Da gab es noch deutlich mehr Gegenprotest, aber trotzdem irgendwie dieses Gefühl zu haben, man hat da so eine Community, die auch gezeigt wird, und es hatte so, klar gab es da auch irgendwelche von Boots, das ist so ein wie Butni ein bisschen, so ein Drogeriemarkt, irgendein Wagen, wo dann irgendwie halt Leute sich eine Karte für gekauft haben, um dann mal durch die Menge zu fahren. Aber es gab super viele von der Community geschaffene, irgendwie zusammengehämmerte kleine LKWs mit einer Tanzfläche. Da standen dann 15 Drag Queens drauf und haben irgendwie getanzt und ihre Outfits gezeigt und einfach alle haben gefeiert. Das war so geil. Und das habe ich hier in Großstädten noch nicht erlebt. Was ich aber mitkriege von den kleinen CSDs aus den Städten, wo es eben Probleme gibt, wo der Gegenprotest zu groß ist. Wenn man in den Osten guckt, ich habe jetzt gehört, dass es, glaube ich, den ersten CSD in Trier gibt bald oder solche Sachen, wo wirklich Community auch noch wichtig ist und Zusammenhalt wichtig ist, dass da auch eine ganz andere Stimmung ist. Da fährt halt nicht der Telekom-Wagen hinter dem Vodafone-Wagen, sondern da gehen Leute hin, weil sie wirklich auch den Ort brauchen und nutzen wollen und wirklich auch noch einen Protest haben. Ja.
Voll. Wollte ich gerade sagen, ne? Zum Beispiel auch ein Gast war ja Andreas Wusso, der auf dem Land gelebt hat, oder immer noch auf dem Land lebt, halt in York, und da halt alle Nase lang halt irgendetwas über die queere Geschichte, Kinofilme, und ich meine, ist ja fest 20 Minuten halt Richtung Cuxhaven, was die AfD-Plakate halt schon Nasen hochhängen, und große Frage war da, wie hältst du das eigentlich aus? Und ich mache da halt einfach nur einen Scheiß und es kommen immer mehr Leute auf mich zu. Voll wichtig. Letzte Frage von mir. Wir spendieren dir 10.000 Plakate A1 für Hamburg. Ja. Du darfst dir wünschen, was draufkommt. Was würde drauf sein?
Ich.
Mit welchem Spruch?
Mit welchem Spruch? Vagina Slay, Angela Ferkel.
Finde ich gut.
So.
Ich habe noch eine Sache.
Okay.
Ich habe beim, mein witzigster Moment am Wochenende war, wir hatten Samstag unseren Off-Day, haben in Soltau verbracht, in einem wunderschönen Hotel mitten im Wald, was wirklich schön war. Und was macht man auf dem Off-Day, nachdem man 3 Tage schon Festivals gespielt hat? Klar, man guckt sich den Stream vom Hurricane Festival an, selbstverständlich, noch mehr Musik. Und ich habe mir den Stream von KIZ angeguckt. Und man stellt sich jetzt vor, der Stream wird halt, also man wartet auf KIZ, so, die Kamera zeigt auf die Bühne, da hängt ein riesengroßer Kabuki, für alle, die nicht wissen, was ein Kabuki ist. Ein Kabuki hängt vor der Bühne, da ist irgendwie ein
Logo drauf und dann wird gezündet, dann fällt der so runter und dann wird er so eingesammelt. So, dann steht die Band da. So, so 5 Minuten lang wird auf diesen Kabuki gefilmt. Ab und zu geht man mal, kommt eine Kamera ins Publikum, wird das Riesenrad gezeigt. Dann fängt der das Intro an. Kamera wieder auf den Kabuki. Dann kommt von hinten so Licht auf den Kabuki. Sieht voll geil aus. Und ich so, boah, jetzt geht's los. Wie geil, so voll Bock. Auf einmal geht die Kamera weg und filmt wieder ins Publikum. Filmt wieder das Riesenrad. Dann hörst du einen Knall. Weiß, dass der Kabuki gefallen ist. Und die Band fängt an zu rappen. Und dann wieder Kamera auf die Bühne. Und ich so, wie kann man sowas so verkacken? Also RTL Plus, wie kann man so etwas so verkacken? So, hab mich richtig aufgeregt. Und dann waren wir Sonntag auf dem Hurricane und ich bin 4-mal an diesem Ü-Wagen vorbeigelaufen, an diesem Schnittwagen, der steht hinter der Bühne. Und beim 5-mal konnte ich es mir nicht verkneifen. Hab dann angeklopft, hab gesagt, hallo, habt ihr auch gestern das KIZ-Ding gemacht? Und die 3 Typen gucken mich halt schon so ganz komisch an. Sag mal, wer von euch hat denn das mit dem Kabuki verkackt? Alle 3 gucken auf den Boden, einer guckt hoch und sagt, darüber sprechen wir nicht mehr. Und das war geil. Mein absoluter Lieblingsmoment auf dem Hurricane, weil die 3 wirklich so bedröppelt waren. Das war halt natürlich der Schnitt im Endeffekt. Ja. Diese Kamera war ja die ganze Zeit auf der Bühne drauf. Nur der Schnittmensch hat einfach gedacht so, naja, schneide nochmal nach dahin, was soll schon passieren, wenn da Licht auf der Bühne ist und ein Intro anfängt. So. Aber das war wirklich, also... Ich hätte gern KZ noch gefragt, ob die das gesehen haben, weißt du? Also ob das im Nachhinein noch irgendwie Thema war. Ach, im Übrigen, Kabuki haben wir verkackt. Sorry. Danke, RTL Plus. Richtig kacke.
Und damit ihr euren Livestream nicht verkackt, haben wir eine wundervolle Playlist. Die heißt Astra Colada Nachtasyl Playlist und sie wird gefüllt mit wundervollen Liedern, die da von Daniel, mir, aber auch von unserem Gast kommen. Wenn du einen Song oder 2 Songs hast, wo du sagst, das muss unbedingt auf unsere Playlist drauf, hättest du jetzt die Möglichkeit zu sagen?
Ja, ich will. Auf jeden Fall Erfurt und Gera von Nina Hagen, den höre ich im Moment ganz viel, ist ein geiler Song. Nina Hagen ist eine absolute Ikone, auch problematisch, aber auch eine Ikone. Und Ovas von Iki Mel, das sind die beiden Songs, sehr unterschiedlicher Vibe, aber ich glaube,
die können... Und, sorry.
Ovas. Heißt das?
Nee, ich habe dich unterbrochen.
Dann nee, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen wollte.
Entschuldige bitte.
Alles gut.
Ich wünsche mir vom neuen KIZ-Album, was am Freitag rausgekommen ist, was sich bitte jeder anhören soll, weil es wirklich großartig ist, wünsche ich mir Berlin wird dich töten, sensibel und lächel doch mal. Also lächel doch mal ist, glaube ich, der so einer der besten KIZ-Songs.
Shirin David hat einen Song, der auch lächel doch mal heißt.
Echt?
Ja.
Schwierig.
Den packst du rein. Habe Kerkeling hat auch einen Song, der heißt Komm, lach doch mal.
Wer?
Habe Kerkeling. Kennst du den?
Ja, also Habe Kerkeling kenne ich.
Ich glaube, komm, lach doch mal.
Ich wurde früher oft mit Habe Kerkeling.
Komm, lach doch mal.
Echt? Ja, mir wurde ganz oft gesagt, dass ich so ein bisschen wie so ein kleiner Habe Kerkeling bin. Aber
bin oder aussiehst?
Nee, nicht aus.
Also bist, eine Art okay.
Ich dachte schon. Als Kind, aber das auch nicht.
Vielleicht können wir den Comedy-Programm schreiben.
Ja. Aber vielleicht kann ich das auch einfach selber schreiben.
Und somit wurde mir gerade rüber erlebt. Na gut, Gott sei Dank sind wir alle Freunde. So, ich wünsche mir auf jeden Fall Bodega mit Territorial Territorial Call of the Female. Ein wunderschöner, schöner Female-Fronted Punk-Song. Und dann wünsche ich mir ganz eigennützig Paula legt Feuer von mir.
Das ist geiler Song, der ist sehr gut.
Und dann sagen wir danke, Mila.
Vielen, vielen Dank, Mila.
Ja, danke.
Das war sehr schön.
The Incredible Angela Ferkel.
Genau. Und wir hören uns nächste Woche, Donnerstag, wieder. Das wird voll schön.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.